Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Das Wissenschaftsmagazin erforscht Anfänge. Los geht's, die Sommerserie.
Am Anfang einer jeder Beziehung steht der erste Eindruck. Innerhalb Sekunden bilden wir uns eine Meinung über unsere Mitmenschen.
Der erste Eindruck ist der mächtigste und treueste, der immer wieder kommt, wenn er auch eine Zeit lang verwischt scheinen kann,
schreibt der Schriftsteller Novalis. Doch ist dieser erste Eindruck auch zuverlässig? Und was verrät er uns genau über unser Gegenüber? Antworten hören Sie jetzt in einer Sendung von Pascal Bieber.
Hallo.
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 It's actually surprising, but people derive lots of information from a very simple word like hello. They can decide whether they can trust you, whether they like you, and all very, very rich inferences.
Menschen schließen aus einem simplen Hallo eines Mitmenschen erstaunlich viel, wie vertrauenswürdig oder sympathisch er oder sie ist und eine ganze Menge anderer Dinge. Der das sagt, ist Alexander Todorov, Psychologe an der Princeton University in den USA und einer der weltweit führenden Spezialisten für erste Eindrücke. Um sich einen ersten Eindruck zu bilden, reicht ein sehr kurzer Augenblick, die Dauer eines Hallos eben, oder 40 Millisekunden, während denen das Foto einer Person auf einem Computerbildschirm aufflackert, sagt Alexander Todorov.
People need surprisingly little information to form this impression. So a simple phrase like hello is sufficient, or flashing a face on the screen for 40 milliseconds, which is incredibly short time and the face is barely seen.
Dieser unglaublich kurze Augenblick spricht dafür, dass der erste Eindruck ziemlich automatisch gebildet wird, ohne dass wir viel überlegen müssen. Wir können gar nicht anders, als uns diesen ersten Eindruck zu bilden, sagt die Psychologin Marianne Schmidt-Mast von der Universität de Lausanne, die sich ebenfalls eingehend mit ersten Eindrücken befasst hat.
Es ist sozusagen unsere Condition humaine, dass wir nicht anders können, als uns immer gerade Gedanken zu machen. Ich habe diesen und diesen Eindruck, wenn Sie sich vorstellen, dass man nach Hause kommt von einer Party, wo man vielleicht eine Menge neue Leute kennengelernt hat und man ist da mit der Freundin oder einem Freund und dann auf dem Rückweg nach Hause spricht man dann typischerweise über, hast du mit dem geredet und was war dein Eindruck und so weiter.
Ich musterte die Gräfin. Mein erster Eindruck war der, dass sie mir sozusagen wider meinen Willen gefiel. Sie war vielleicht in Wirklichkeit nicht mehr jung, aber mir schien sie nicht älter als 28 Jahre zu sein. Ihr Gesicht sah noch frisch aus und war früher einmal in ihrer ersten Jugend gewiss sehr hübsch gewesen. Das dunkelblonde Haar war noch recht dicht, ihr Blick war außerordentlich gutmütig, hatte aber etwas Flatterhaftes, Mutwilliges, Spöttisches. Jetzt jedoch suchte sie sich aus irgendeinem Grund zu beherrschen. In diesem Blick kam auch viel Verstand zum Ausdruck, aber vor allem Gutherzigkeit und Heiterkeit. Ihre Haupteigenschaften waren, wie es mir schien, ein gewisser Leichtsinn, Vergnügungssucht und ein gutmütiger Egoismus, letzterer vielleicht sogar von bedeutender Dimension. Fjodor Michailowitsch Dostojewski in seinem Roman Erniedrigte und Beleidigte.
Überraschenderweise hat nicht jeder Einzelne seinen ganz persönlichen ersten Eindruck von einer Person, sondern dieser erste Eindruck deckt sich recht gut mit jenem anderer Menschen, sagt Alexander Todorov.
There is agreement. It's not the case that everybody has their idiosyncratic opinion. On the contrary, there is relatively good statistical agreement between participants.
Die Übereinstimmung der ersten Eindrücke verschiedener Menschen ein und derselben Stimme ist so gut, dass Alexander Todorov die Hallos, die wir vorhin gehört haben, in einer Studie relativ einfach klassifizieren konnte. Dieser Mann wurde zum Beispiel durchs Band weg als vertrauenswürdig eingeschätzt.
Hallo.
Dieser hingegen als wenig vertrauenswürdig.
Hallo.
Und diese Frau als dominant.
Hallo.
Während diese als eher unterwürfig wahrgenommen wurde.
Hallo.
Alexander Todorov konnte zeigen, dass Menschen jeweils dieselben akustischen Merkmale der Stimmen für ihre Entscheidung verwendeten, wenn auch unbewusst. Männer mit tiefen Stimmen beispielsweise werden, weniger erstaunlich, als dominanter wahrgenommen als Männer mit hohen Stimmen. Aber auch andere Merkmale in der Stimme, wie Intonation, Sprachmelodie, Varianz, Harmonie, Energie und so weiter, spielen mit rein. Ähnlich einig sind sich Menschen beim Einschätzen von Gesichtern. Eine erst vor kurzem veröffentlichte Studie zeigt, dass Probanden Menschen auf Fotos relativ übereinstimmend als zugänglich, dominant oder attraktiv beschreiben. Hier ist es das Zusammenspiel verschiedener Merkmale wie der Breite der Augenbrauen, der Position der Wangenknochen oder der Form der Mundpartie, das ein Gesicht ausmacht. Das lasse sich dann in statistischen Modellen zusammenfassen und visualisieren, sagt Alexander Todorov.
We can use these models to visualize these impressions. So for example, if you look what makes a face trustworthy, it's a constellation of things.
Das komplexe Zusammenspiel der Gesichtsmerkmale, die ein Gesicht mal zugänglicher, mal abweisender machen, können Sie in einem kurzen Animationsfilmchen anschauen auf srf.ch/wissen. Aber nicht nur Dominanz, Zugänglichkeit oder Vertrauenswürdigkeit, auch andere Persönlichkeitsmerkmale wie Verlässlichkeit oder Offenheit, Religiosität, sozialer Rang und sogar die Intelligenz einer Person schätzen wir in Sekundenbruchteilen ein und sind uns dabei untereinander wiederum recht einig. Doch wie verlässlich ist dieser erste Eindruck? Nur weil sich viele Menschen einig sind, brauchen sie ja noch nicht richtig zu liegen. Die Psychologin Marianne Schmidt-Mast von der Universität de Lausanne kommt aufgrund einer eigenen großen Übersichtsstudie zum Schluss.
Also das Interessante bei den ersten Eindrücken ist, dass wir alle im Schnitt relativ gut sind, im zum Beispiel die Persönlichkeit von jemandem richtig einschätzen, die Intelligenz von jemandem, die sexuelle Orientierung. All diese Sachen sind uns zugänglich und wir sind im Schnitt besser als der Zufall, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen, also ohne ihn oder sie zu kennen.
Die Stimme spielt dabei offensichtlich eine tragende Rolle. Das konnte Marianne Schmidt-Mast in einer Studie zeigen.
In einer Studie, in der wir geschaut haben, wie Kandidaten, die sich vorstellen für ein Jobinterview, welche nonverbalen Verhaltensweisen voraussagen, ob sie angestellt werden, also ob der Rekrutier sie in die engere Auswahl zieht und nachher auch, ob sie im Job erfolgreich sind. Und die meisten sogenannten Cues, die wir gefunden haben, waren in der Tat mit der Stimme im Zusammenhang. Also viel mehr als jetzt die Körpersprache war doch die Stimme etwas, was getragen hat.
Die Stimme macht also viel aus beim ersten Eindruck, den wir uns von einer Person bilden. Aber auch Gesichter scheinen eben erstaunlich viel über einen Menschen preiszugeben. In einer Studie mussten sich zum Beispiel Probanden alte Klassenfotos anschauen und errieten nur darauf gestützt, erstaunlich gut, wie erfolgreich im Berufsleben die abgebildeten Jugendlichen heute sind. Auch die Körperhaltung und die Gestik verrät viel über uns. Probanden konnten in Studien zum Beispiel anhand kurzer Filmausschnitte von Verhandlungssituationen voraussagen, wer die Verhandlung gewinnen wird. Und es gibt sogar Studien darüber, dass der Handschlag oder die Schuhe, die jemand trägt, etwas über seine Persönlichkeit verraten. Ganz wie es der Volksmund behauptet.
Das heißt, dass meine Persönlichkeit sich sozusagen spiegelt im Handschlag und dass aber auch derjenige oder diejenige, die jemanden die Hand gibt, auch in der Lage ist, relativ akkurat dann die Persönlichkeit vorauszusagen aufgrund eben des Handschlages. Dann, ob jetzt jemand zum Beispiel die Schuhe poliert hat oder nicht, das ist auch sowas, was man immer wieder für die Bewerbungsgespräche hört. Man soll schauen, welche Schuhe man anhat, die sollen gut poliert sein. Das ist nicht so ein super Prädiktor, aber für gewisse Jobs beispielsweise, wo eben das wichtig ist, ist das schon ein Cue, hat jemand da drauf geschaut oder nicht? Und das gibt dann Auskunft darüber, wie gut fühlt er oder sie sich dann in dem Job.
Schließlich geben offenbar auch nur schon die Spuren, die wir hinterlassen, Auskunft über unsere Persönlichkeit.
Es gibt Forschung, die hat geschaut beispielsweise, ob man Persönlichkeit herauslesen kann, wenn man ins Zimmer von jemandem kommt. Also es wurde an Colleges gemacht, wo die Studierenden ihre Zimmer selber einrichten. Die Möbel sind, glaube ich, vorgegeben, aber wie die eingerichtet sind, was da rumliegt und so weiter. Man hat dann die persönlichen Fotos weggenommen und Raters sind da reingegangen und haben die Persönlichkeit eingeschätzt und konnten das halt auch wieder überzufällig gut aufgrund der Sachen, die sie da vorgefunden haben. Also auch sozusagen die Spuren, die wir hinterlassen, da wo wir waren, sagen etwas aus über unsere Persönlichkeit.
Zeig mir dein Zimmer, zeig mir dein Gesicht, lass mich deine Stimme hören und ich sage dir, wer du bist.
Er sah aus, als habe er in der letzten Zeit nicht gut geschlafen. Ich konnte fast körperlich fühlen, wie sein müder, unbeweglicher Blick auf mir lastete, der Blick eines Menschen, der regungslos im Dunkeln liegt, ganz und gar in quälenden Gedanken befangen. Ich wusste ja jetzt, wie recht ich damit hatte und kann nur ehrlich versichern, dass das wirklich mein erster Eindruck von ihm war. Sein Blick war aus irgendeinem unbestimmten Grunde unangenehm. Jetzt allerdings, während ich dies niederschreibe und alles weiß, könnte ich leicht eine Erklärung dafür finden. Damals aber, als ich gar nichts wusste, war dies mein Eindruck. Josef Conrad in seinem Roman »Mit den Augen des Westens«.
Ich finde, es ist doch sehr erstaunlich, dass wir ohne irgendein Vorwissen für die Einschätzung zum Beispiel von Persönlichkeitsmerkmalen im Schnitt wirklich sehr gut sind. Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Und also es scheint auch ein gewisses implizites Wissen da zu sein. Und ich finde das faszinierend, dass das da ist, dass wir das als so eine Art sechsten Sinn zur Verfügung haben.
Dass unser erster Eindruck von unseren Mitmenschen so treffend ist, hat in letzter Zeit auch die populärwissenschaftliche Literatur aufgegriffen. Zum Beispiel der Bestseller »Blink«, zu Deutsch »Die Macht des Moments« des Wissenschaftsjournalisten Malcolm Gladwell. Darin singt der Autor ein regelrechtes Loblied auf den ersten Eindruck.
Wenn wir uns selbst und unser Verhalten besser verstehen wollen, dann müssen wir uns eingestehen, dass eine Spontanentscheidung genauso gut sein kann wie monatelange rationale Analysen,
schreibt Malcolm Gladwell in der Einleitung.
Well, I think there is a lot of hype about these so-called blink responses. For example, in Malcolm Gladwell, who popularized this whole idea in Blink.
In diesem Lob des ersten Eindrucks sieht der Psychologe Alexander Todorov von der Princeton University in den USA allerdings einen gewissen Hype. Wenn man keine Zeit habe für mehr als einen ersten Eindruck, wenn einem zum Beispiel eine zwielichtig erscheinende Person nach Mitternacht in einer Straßenunterführung entgegenkomme, dann möge es ja vernünftig sein, auf sein Bauchgefühl zu hören. Aber zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch habe der erste Eindruck nichts verloren, findet Alexander Todorov.
You know, if that's all you have to rely on, maybe you listen to it. I mean, if you're after midnight on the subway and somebody is approaching you and your gut response tells you, well, maybe I should move away from this place, well, go for it, right? Now, if you're going to interview somebody for a job in your institution, I think that would be bad to go with your first impression.
Denn beim ersten Eindruck funken eine ganze Reihe von Wahrnehmungsverzerrungen rein. Zum Beispiel:
The error is that we are very eager to interpret the behavior others in terms of personal dispositions rather than in the situation.
Ein Fehler sei, dass wir das Verhalten anderer allzu gerne auf ihre Persönlichkeit zurückführen, statt auf die Situation, in der sie sich gerade befinden. Das ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Beispielsweise, wenn wir unserem Bankberater eine gewisse Steifheit unterstellen, wo es doch wohl eher seine Funktion als Bankberater mit sich bringt, etwas formell zu sein.
For example, if you go to the bank and your clerk is very formal, you might think that they're a stiff person in general. But of course, to be a bank clerk, that's part of the role. So we don't think much about the situational constraints that produce the behaviors, but we are willing to think that's what the person is like.
Oder wenn jemand eine Tasse Kaffee ausschüttet und wir daraus sofort schließen, dass er oder sie ungeschickt ist, statt das Malheur der Situation, beispielsweise einer Türschwelle, zuzuschreiben. Diese Wahrnehmungsverzerrung ist eine der bestbelegten in der Psychologie und kann uns natürlich einen Streich spielen, wenn wir uns von einer Person einen ersten Eindruck zu bilden versuchen. Desgleichen eine weitere gut bekannte Wahrnehmungsverzerrung, nämlich der sogenannte Halo-Effekt, zu Deutsch Heiligenschein-Effekt.
The Halo-Effekt is the fact that once I form a positive or negative impression of you, that is going to color everything else I learn about you.
Der Halo-Effekt bedeutet, dass eine erste positive oder negative Wahrnehmung einer Person alle anderen Merkmale der Person, die erst später zutage treten, in eine bestimmte Richtung verzerrt, einfärbt oder überstrahlt, wie von einem Heiligenschein eben. Die Psychologin Marianne Schmidt-Mast, die sich viel mit Personalpsychologie befasst, beschreibt es so.
Beispielsweise Attraktivität ist so ein gutes Beispiel, das auch eine wichtige Rolle spielt in Bewerbungsgesprächen. Also Leute, die attraktiver sind, haben eigentlich durchs Band weg wirklich Vorteile im Leben, was jetzt auch berufliche Karriere anbelangt, Jobs und so weiter. Und da gibt es auch einen Halo-Effekt, das heißt Attraktivität führt zu Liking, Mögen und dann eine ganze Reihe von persönlich positiven Persönlichkeitseigenschaften.
Äußere Schönheit färbt also auf die Wahrnehmung der ganzen Person ab. Oder aber auch Antipathie.
Was halten Sie von dem Menschen, fragte Jack Knebworth, als sich die Tür hinter dem Dramaturgen geschlossen hatte. Ich habe eine Antipathie gegen den Mann, sagte Mike offen. Mein erster Eindruck von ihm ist entschieden ungünstig, aber es ist möglich, dass ich dem armen Menschen damit Unrecht tue. Edgar Wallace in seinem Roman Der Rächer.
Und dann kommt zum fundamentalen Attributionsfehler und zum Halo-Effekt noch eine dritte Verzerrung hinzu: die selbsterfüllende Prophezeiung.
If I think that you're not a trustworthy person and I start treating you in an unfair way, I mean, I'm going to elicit this kind of behavior.
Wenn man jemanden behandle, als ob er zum Beispiel nicht vertrauenswürdig sei, dann werde sich dieser Mensch wohl genau deshalb auch so verhalten, sagt der Psychologe Alexander Todorov. Das Problem bei all diesen Verzerrungen ist, wir erhalten in vielen Fällen gar keine Rückmeldung darauf, ob unser erster Eindruck stimmt, ob wir also überhaupt richtig liegen mit unserer Einschätzung. Den Bankberater werden wir meist nur im Kontext der Bank erleben und wir werden auch nicht gezielt nach Informationen suchen, die unseren ersten Eindruck widerlegen könnten.
Often you don't get feedback on your first impression. You decided that your bank clerk is stiff. Well, every time you see them, it's in the bank and they're always stiff, so you're always right. I mean, you never search for evidence that this comes from this hypothesis.
Verunmöglichen uns also unsere Wahrnehmungsverzerrungen, Englisch Biases, einen verlässlichen ersten Eindruck zu gewinnen von unseren Mitmenschen? Oder hat Marianne Schmidt-Mast recht, die eher unsere Gabe bewundert, unsere Mitmenschen trotzdem relativ gut einschätzen zu können?
Viele der Forscher haben entweder die Perspektive, dass sie schauen, warum sind wir in die Irre geleitet in unseren sozialen Urteilen. Und dann gibt es die andere Gruppe sozusagen, die sich mehr darauf fokussiert, okay, es gibt diese Biases, aber trotzdem sind wir relativ gut in der Einschätzung der anderen. Und das ist manchmal ganz schwierig zusammenzubringen. Und ich denke, es hat wirklich beides. Also wir wissen aus der Forschung, dass eben zum Beispiel der fundamentale Attributionsfehler, aber auch viele andere Heuristiken, die wir brauchen, nicht besonders akkurat sind. Und auf der anderen Seite gibt es doch dieses Phänomen, dass wir eben in der Lage sind, uns einen akkuraten Eindruck über jemanden zu bilden in relativ kurzer Zeit. Und das ist nicht immer auflösbar.
Doch was meint Marianne Schmidt-Mast genau mit einem akkuraten Eindruck? Hören wir nochmals, was sie anfangs der Sendung gesagt hat.
Wir sind im Schnitt besser als der Zufall, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen, also ohne ihn oder sie zu kennen.
The fact that you get something better than chance, that doesn't mean that that's a great performance. You can do much better.
Die Tatsache, dass wir leicht besser seien, als wenn wir geraten hätten, sei alles andere als berauschend, findet Alexander Todorov. Wir könnten nämlich mit etwas Überlegen viel besser sein als der Zufall. Zum Beispiel konnte eine Studie zeigen, dass US-Amerikanerinnen und Amerikaner nur aufgrund von Fotos bereits recht gut einschätzen können, ob es sich beim Abgebildeten um einen Demokraten oder Republikaner handelt, ohne den betreffenden Politiker zu kennen. Die Probanden sahen den Politikern die Parteizugehörigkeit allerdings nur leicht über zufällig an. Mit einer einfachen Faustregel könne das aber stark verbessert werden, glaubt Alexander Todorov.
All you need to know is about the demographic correlates of a political affiliation. As it happened in the United States, Republicans are more likely to be white, they're more likely to be older, they're more likely to be Caucasian.
Man müsse dazu nur die demografische Verteilung bei den beiden Parteien kennen, denn bei den Republikanern seien ältere weiße Männer viel häufiger als bei den Demokraten. Nur schon diese simple Regel würde zu weit besseren Resultaten führen als der erste Eindruck. Alexander Todorov plädiert deshalb für einen zweiten Blick.
So that's my warning. Not that there is nothing in this judgment. There is, but often you will do much better if you consult other pieces of information.
Er sage nicht, dass der erste Eindruck gar nichts tauge, nur dass wir mit ein paar zusätzlichen Informationen noch besser sein könnten.
Der erste Eindruck, den Mrs. Lyons auf mich machte, war von einer äußersten Schönheit. Ihre Augen wie auch ihre Haare waren von derselben haselnussbraunen Farbe und ihre mit Sommersprossen besprenkelten Wangen waren von dem erlesenen Flaum der Brünetten bedeckt, jenem zarten Rosa, das sich im Inneren einer gelben Rose befindet. Bewunderung also, ich wiederhole, war mein erstes Gefühl. Doch auf den zweiten Blick wurde ich kritisch. Mit ihrem Gesicht schien auf subtile Weise etwas nicht zu stimmen. Es lag eine gewisse Derbheit im Ausdruck, vielleicht Härte in den Augen. Die Lippen erschienen schlaff und trübten so den Eindruck ihrer vollkommenen Schönheit. Aber diese Gedanken kamen mir natürlich erst später. Arthur Conan Doyle in seinem Sherlock Holmes Roman »Der Hund der Baskervilles«.
Auch die Psychologin Marianne Schmidt-Mast von der Universität de Lausanne ist nicht für das uneingeschränkte Primat des ersten Eindrucks.
Die Forschung zeigt grundsätzlich, dass wir relativ gut sind in diesen ersten Eindrücken, wenn wir viele Leute einschätzen müssen. Das heißt, wenn wir, ich sage jetzt mal zum Beispiel 10 Leute einschätzen müssen, dann sind wir relativ gut zu sagen, dass 2, 3 mehr extravertiert sind als die anderen 2, 3 und die anderen sind irgendwo in der Mitte. Also das kriegen wir so ungefähr hin. Aber in vielen sozialen Situationen sind wir mit einer Person konfrontiert. Das heißt, ich weiß dann nicht in Bezug zu anderen Personen genau in der gleichen Situation, in der Interaktion mit mir, wie die sich verhalten. Und da ist es dann wichtig, dass ich eben wegkomme von diesem ersten Eindruck und versuche dann mehr wirklich ins Detail zu gehen und versuche zu überlegen, okay, wie hat die Person jetzt reagiert, was habe ich da interpretiert, kann ich eine Hypothese aufstellen, bestätigt sich das in der weiteren Interaktion mit der Person und so weiter.
Marianne Schmidt-Mast findet, wir sollten je nach Situation eher dem ersten Eindruck oder dann dem zweiten Blick vertrauen.
Ich glaube, man braucht wirklich beides. Also wir haben eine gewisse Intuition, ein gewisses Bauchgefühl und das funktioniert so über große Massen hinweg relativ gut und das hilft uns, uns irgendwo zurechtzufinden in der Welt. Aber wenn es nachher um die persönliche Interaktion geht, Partnerwahl, zum Teil eben auch Stellenbesetzung, Interaktion mit Studierenden, Arzt-Patient-Interaktion, da ist man immer mit dem Individuum konfrontiert. Und da braucht es dann wirklich diesen mehr detailgenauen Interaktionsstil.
Allgemein sollten wir uns aber unserer Grenzen bewusst sein, findet Alexander Todorov von der Princeton University. Denn Selbstüberschätzung sei eines der weit verbreitetsten Phänomene.
If there is one big cognitive sin that we all experience, it's overconfidence. We're extremely overconfident in our predictions. And I generally think that education in psychology, it's education in modesty of how much we can do with our judgments. So I think, yes, definitely I'm on the side. Take a second look.
Deshalb sei für ihn die Hauptbotschaft aus psychologischer Forschung Bescheidenheit. Bescheidenheit hinsichtlich dessen, was wir tatsächlich erkennen können und wie oft unsere Urteile tatsächlich verlässlich sind. Deshalb könne es auch nicht schaden, sich nach dem ersten Eindruck noch einen zweiten zu bilden. Der erste Eindruck. Sie hörten eine Sendung von Pascal Bieber im Rahmen der Sommerserie Anfänge des Wissenschaftsmagazins. Die Musik in dieser Sendung bestand ausschließlich aus Stücken mit dem Titel First Impressions, erste Eindrücke. Kommende Woche geht es dann in der letzten Folge der Sommerserie um den ersten Hauch, als nämlich die Chemie zum Leben erwachte.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.